Gottesdienst am 12.08.2018. Diesmal mit Herr Prädikant Steiner.
Ehre den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Wir sind heute Morgen hier im Gottesdienst zusammengekommen, weil wir auf das Wort Gottes hören und ihn im Gebet und Lob anrufen wollen. Vor Gott erkennen wir, dass wir gesündigt haben. Mit unseren Gedanken, mit unserem Reden, mit dem, was wir getan oder unterlassen haben. Mit den Worten aus Psalm 143 wollen wir uns nun an Gott wenden. Unsere Stellung vor ihm noch einmal deutlich machen. Wir werden diesen Psalm im Wechsel lesen. Sie finden ihn unter der Nummer 792. Und die Gemeinde liest jeweils den eingerückten Teil. Herr, erhöre mein Gebet. Vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen.
Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht.
Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden.
Er legt mich ins Finstere, wie die, die lange schon tot sind.
Und mein Geist ist in Ängsten. Mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe.
Ich denke an die früheren Zeiten und ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände.
Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land.
Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht reich werde denen, die in die Grube fahren.
Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich.
Tu mir Gott den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir.
Rette mich, mein Gott, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht.
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf jeder Bahn.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.
In diesem Sinne bitten wir, Gott sei uns Sündern gnädig.
Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Wir leben davon, dass Gott sich in seiner großen Barmherzigkeit bereits über uns erbarmt hat. Dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns in den Tod gegeben hat. Durch ihn vergibt uns Gott und macht uns zu seinen Kindern. Wer daran glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und das gebe Gott uns allen.
Amen.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe.
Thank you.
Lasst uns beten. Vater im Himmel, du hast uns ein neues Lied in unseren Mund gegeben, dich zu loben. Das erfüllt unser Herz mit Freuden, und das werden viele sehen und sich von dir anstecken lassen wollen. Wir danken dir, dass unser Leben mit dir immer wichtiger und wertvoller wird und unser Vertrauen zu dir vertieft sich mit deiner Hilfe. Ja, wir wollen an dich mit Hingabe, mit Ehrlichkeit, mit Wahrhaftigkeit, mit Dank leben. Gepriesen sei dein herrlicher Name. Amen. Amen. Wir hören einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, 9,18. Mit einem Gleichnis wollte Jesus die Leute treffen, die sich gerecht vorkamen und hochmütig auf andere herabsahen. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen in den Tempel, um zu beten. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Ich bin kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und von allen meinen Einkünften gebe ich den zehnten Teil für Gott. Aber der Zolleinnehmer blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn der Stolze wird gedemütigt und der Demütige wird erhöht werden. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns bei unserem Namen gerufen hast. Auch wir müssen bekennen, dass nicht immer unsere Gedanken und Handlungen so astrein sind. Ja, wir danken dir, dass du uns hilfst, dass das sich immer mehr bessern kann. Wir danken dir für deine Hilfe. Amen. Amen. Lasst uns unseren Glauben weiter bekennen mit unserem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für den heutigen Sonntag stammt aus einem Brief des Apostels Paulus an die Galater, wo er im zweiten Kapitel Folgendes schreibt, Vers 16. Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, sogar selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Herr, segne jetzt du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gottesdienstgemeinde hier in Buxheim, ein schwieriger Text. Schon der erste Vers, so ganz verdreht, verschwurbelt, könnte man fast sagen. Man muss ihn mehrfach lesen, um ihn zu verstehen. Und danach wird es auch nicht besser, dass man an manchen Stellen geneigt, den Paulus zu fragen, was meinst du denn jetzt damit? Warum springst du denn jetzt einfach dorthin vom Niederreisen und vom mit Christus gekreuzigt sein? Für sie natürlich noch viel schwieriger. Sie hören ihn vielleicht jetzt das erste Mal und dann ist es gut, wenn man seine Bibel dabei hat und noch ein wenigstens mitlesen kann. Ich konnte mich jetzt schon ein paar Tage damit befassen, mit diesem Text, und muss sagen, einfach war es auch nicht. Versuch's mal auf die Kernfrage zu bringen von Anfang an. Und die Kernfrage, die nach meiner Auffassung dahinter steht, heißt, führen wir ein Leben, mit dem wir vor Gott bestehen können? Führen wir ein Leben, mit dem wir vor Gott bestehen können? Das ist doch eine zentrale Frage, der wir uns zumindest ab und zu einmal stellen sollten. Und Sie und ich halten wahrscheinlich hin und wieder mal inne und bedenken uns an diesem Gesichtspunkt unsere bisherige Lebensweise, unsere Lebensführung, unser tägliches Denken, Reden und Handeln. Denn schließlich, wir sind ja hier im Gottesdienst, weil wir an diesen Gott glauben und weil wir wissen, dass wir einmal vor diesem Gott stehen werden und uns vor ihm verantworten müssen. Und deshalb ist es für uns ja auch wichtig, immer wieder zu fragen, was muss ich denn tun, um vor Gott bestehen zu können? Wenn wir jetzt einmal nach menschlichen Gesichtspunkten auf diese Frage antworten, wenn wir einmal unser Leben auf den Prüfstand stellen, können wir zufrieden sein? Können wir in der Gewissheit leben, dass bei uns alles in Ordnung ist? Können wir so positiv auf unsere Lebensführung schauen, wie das der Pharisäer damals im Tempel tat? Wir haben es eben im Evangelium gehört. Ich nehme einmal an, dass unter uns niemand ist, der derart selbstzufrieden auf sein Leben schauen kann. Peter Graunitz hat es ja gerade gesagt, auch bei uns ist nicht immer alles astrein. Und manchmal beschleicht uns ja das Gefühl, Mensch, wir könnten doch noch mehr tun für Gott. Können wir uns nicht noch mehr einbringen in die Gemeinde? Können wir nicht noch mehr Zeit aufbringen für das Reich Gottes? Können wir nicht noch mehr Geld abgeben zugunsten der Armen und der Bedürftigen in dieser Welt? Können wir nicht noch mehr... Und wenn wir so an die Sache rangehen, dann spüren wir, wie sehr wir unter den Druck geraten durch unsere Gedanken. Wie sehr unser Glaube plötzlich zu einem Kampf verkommt, zu einem harten Kampf mit uns selbst. Und wir fragen uns, ist es das, was Gott von uns fordert? Ist es das, mit dem wir vor Gott bestehen können, indem wir immer mehr tun und überlegen, was wir noch mehr tun könnten? Ich denke, diese Gedanken kommen auch daher, weil es uns im Alltag ja nicht anders geht. Auch da haben wir doch immer wieder das Gefühl, Mensch, wir könnten doch noch manches besser machen. In der Arbeit können wir uns doch noch mehr reinhängen, damit wir beruflich erfolgreicher werden. Wir könnten uns doch noch diese oder jene Aufgabe schnappen, wir können uns doch noch weiterbilden, um den Anforderungen noch besser begegnen zu können. Oder in der Kindererziehung ist es das Gleiche. Haben wir nicht immer ein schlechtes Gewissen, dass wir zu wenig Zeit hatten für unsere Kinder, dass wir zu ungeduldig waren im Umgang mit ihnen? Ja, im Alltagsleben ist es nicht anders wie in unserem Glaubensleben. Wir sind manchmal unzufrieden mit uns selbst. Und oftmals haben wir den Eindruck, dass wir den eigenen Erwartungen nicht genügen. Und dass es so ist, dafür gibt es, glaube ich, eine ganz einfache Erklärung: Es ist unser Lebensmodell, unser Gesellschaftsmodell, das wir hier haben. Unser Gesellschaftsmodell, das davon lebt, dass wir etwas leisten. Klar, im Wirtschaftsleben geht es wahrscheinlich nicht anders, denke ich zumindest mal. Denn so wie wir leben, funktioniert unser Wirtschaftsmodell zurzeit auf Leistung und Gegenleistung. Wenn ich arbeite, habe ich Anspruch auf Geld. Wenn ich genügend Steuer abführe, habe ich Anspruch darauf, dass mein Gemeinwesen funktioniert, dass zum Beispiel die Polizei da ist, wenn ich sie brauche. Und da, wo wir sehen, dass dieses Gleichgewicht von Leistung und Gegenleistung, Geld und Arbeit, Steuern und Gemeinwesen, wenn wir spüren, dass dieses Gleichgewicht gestört ist, wenn es durchbrochen wird, dann empfinden wir eine große Ungerechtigkeit. Wir beklagen uns ja nicht zu Unrecht über Manager, die ein Vielfaches dessen verdienen, was sie verdienen. Und wir sind andererseits auch empört über Mitglieder in unserer Gesellschaft, die unser Sozialsystem ausnutzen, weil sie einfach zu bequem sind, um sich einzubringen. Und wir wissen, wenn es viele solche Menschen gibt, die Raffgierigen und die Ausnutzer, dann würde unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem wahrscheinlich irgendwann einmal zusammenbrechen, wenn dieses Gleichgewicht gestört ist. Und deshalb denken wir und handeln wir immer in Leistung und Gegenleistung. Und das ist im Privatleben nicht anders wie im Wirtschaftsleben. Wenn wir etwas geschenkt bekommen, dann wollen wir das auch gleich wieder ausgleichen. Oder kennen Sie nicht die Diskussion, was schenken wir denn demjenigen? Überlegen wir mal, was wir bekommen haben, damit wir in etwa wieder so hinkommen. Ne? Ja. Wenn uns jemand eine Gefälligkeit erweist, dann sind wir schnell bereit, den Geldbeutel zu zücken, um ihm mit einer Gegenleistung zu entlohnen. Uns etwas schenken lassen, nein, das möchten wir wirklich nicht. Das ist nicht unsere Lebensform. Und damit das ganze komplexe Geflecht von Leistung und Gegenleistung für uns auch immer beherrschbar und durchschaubar ist, deshalb stellen wir überall Regeln auf. In unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gibt es viele Gesetze und Vorschriften, die dazu führen sollen, dass es gerecht zugeht unter uns. Und in unserem Glaubensleben sind es Festlegungen, was wir zu tun und was wir zu lassen haben, was gut ist und was schädlich ist für uns Menschen. Und da haben sich die Pharisäer zur Zeit Jesu ja ganz besonders hervorgetan. Da war alles bis ins kleinste Detail geregelt. Da gab es für alle Alltagssituationen Festlegungen, so musst du dich verhalten. Und das alles vor dem Hintergrund, ich möchte es Gott recht machen. Man wollte vor ihm durch die eigene Leistung bestehen. Und das Ergebnis dieser Denkweise, das Ergebnis auch für uns, wenn wir unseren Glauben nach dieser Weise leben, ist, dass wir einen harten und unbarmherzigen Glauben führen. So wie dieser Pharisäer hart und unbarmherzig mit diesem Zöllner umgegangen ist. So wie unsere Gesellschaft manchmal hart und unbarmherzig mit denen umgeht, die die gewünschte Leistung nicht erbringen können. So hart und unbarmherzig wird manchmal auch unser Glaube. Hart und unbarmherzig gegenüber uns selbst, ich habe es gerade schon erwähnt, weil wir den eigenen Anforderungen nicht genügen. Hart und Unbarmherzigkeit aber auch gegenüber anderen, die anscheinend diesen Glauben nicht ernst genug nehmen, die nicht intensiv genug leben, die ja eben anders sind wie wir. Und gleich ist man bei der Unterteilung, ah, das ist ein guter Christ und das ist ein, ja. Zwei Männer im Glauben sind durch die hohen Anforderungen an sich selbst und an andere fast zerbrochen. Da war zum einen Martin Luther, der sich lange Zeit herumquälte mit genau dieser Frage, wie erhalte ich einen gerechten Gott? Und was hat er nicht alles versucht? Wir haben es ja letztes Jahr im Lutherjahr alles gehört, mit seinem Mönchsleben, mit seinen Selbstkasteiungen, mit seinen gottgefälligen Werken. All das hat ihn nicht zu einer befriedigenden Antwort, wie bekomme ich einen gerechten Gott, geführt. Und der andere war Paulus, in der Zeit, als er noch Saulus hieß, wie er in gleicher Weise versuchte, vor Gott gut dazustehen, wo er mit Eifer dranging, die damals noch junge Christengemeinde zu verfolgen, und wo er manches Menschenleben zerstört hat, in dem festen Glauben, das muss ich tun, damit ich vor Gott gut dastehe. Und bei beiden, sowohl bei Luther als auch bei Paulus, musste Gott massiv eingreifen, um ihr Leben wieder gerade zu richten. Martin Luther schenkte er durch den Heiligen Geist die Erkenntnis, die in dem Ausdruck gipfelte, allein aus Gnade. Allein aus Gnade. Und dem anderen, dem Paulus, stellte sich Gott sogar selbst in den Weg, damit er vom Ross fiel, vom hohen Pferd fiel, dieser Paulus. Und Gott wollte ihm damit den richtigen Weg zeigen. Beide erkannten durch dieses Eingreifen in ihr Leben, nein, es sind nicht unsere Leistungen, nein, es sind nicht unsere Werke, durch die wir vor Gott bestehen können. Es ist allein der Glaube an Jesus Christus. Ihre bisherigen Ansichten, ihre bisherigen Verhaltensweisen galten nicht mehr. Sie wurden selbst von Gott durchkreuzt und wohl deshalb spricht Paulus in unserem Predigttext davon, dass er mit Christus gekreuzigt ist. Und beiden, sowohl dem Martin Luther als auch dem Paulus, ist anschließend eine gewisse Radikalität zu eigen. Den einen führte er zur Abtrennung von der damaligen Kirche, den anderen zur Begründung vieler christlicher Gemeinden in der damals noch heidnischen Welt. Gott sei Dank, sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Beide beflügelt er in der Erkenntnis von der Freiheit im Glauben, von der Freiheit, Leistung erbringen zu müssen. Und beide bekämpfen ab diesem Zeitpunkt diejenigen, die mal behaupten, man müsse diesem allein durch Gnade vielleicht doch noch ein Stück eigener Leistung hinzutun. Und darum kämpft Luther so vehement gegen diesen Ablasshandel, mit dem man sich nach seiner Ansicht die Gerechtigkeit vor Gott erkaufen kann. Und darum kämpft auch Paulus, und damit sind wir dann bei unserem Predigtext, gegen Tendenzen in der jungen Gemeinde, dass man sich die Errettung durch Jesus Christus mit seinen Werken, mit zusätzlichen Vorschriften, mit dem, was man zu tun oder zu lassen hat, dass man diese Errettung sich selbst doch noch ein Stück verdienen möchte. Um Ihnen den Predigtext in seinem Zusammenhang etwas zu verdeutlichen, Paulus wendet sich da speziell gegen Lehren in der Gemeinde, nach denen jüdische Rituale wie etwa die Beschneidung auch den Heidenchristen aufgedrängt wurden. Und ganz schlimm wurde es für den Paulus, man könnte sagen, das Maß war für ihn voll, als er Petrus, ja auch kein unbedeutender Apostel, als er Petrus beobachtete, wie dieser nicht mehr mit den Heidenchristen an einem Tisch saß und Abendmahl feierte, weil Besuch aus Jerusalem da war, und Paulus dachte, ich könnte ja der Unreinheit bezichtigt werden, wenn ich mit Unbeschnittenen am Tisch sitze. Für Paulus war das alles eine Beeinträchtigung. Für Paulus war das eine Herabsetzung des Heilswerkes, das Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Denn jede eigene Leistung, mit der man sich die Gerechtigkeit vor Gott selbst verdienen möchte, jede eigene Leistung, die ich nur tue, damit ich vor Gott gut dastehe, sie schmälert die Erlösungstat, die Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Und diese Erkenntnis, die Paulus damals den Gemeinden in Galatien nahegebracht hat, sie gilt auch heute noch für uns. Wir werden gewarnt davor, zufrieden zu sein, zufrieden auf unser Leben, auf unsere guten Taten zu blicken, wie der Pharisäer das im Tempel getan hat. Wir werden gewarnt davor, unzufrieden mit uns zu sein, mit unserem Leben und dem Leben anderen, weil es offensichtlich den Erwartungen nicht entspricht. Wir werden gewarnt davor, unsere Leistung in den Glauben einzubringen, die Leistung von Jesus auch nur in geringster Weise zu schmälern. Und wir werden ermutigt dazu, zu einer großen Freiheit, zu einer großen Freiheit, die uns entlastet von diesem Leistungsdenken, weil der Glaube allein genügt. Aber so werden Sie vielleicht fragen, und was ist dann mit den guten Werken, die wir tun sollen? Gelten die vor Gott denn dann gar nichts? Ich denke, der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt in der Motivation, die unseren Werken zugrunde liegt. Warum tun wir gute Werke? Tun wir sie, weil wir damit vor Gott bestehen wollen? Weil wir uns den Glauben doch ein Stück selbst verdienen wollen? Oder tun wir sie, weil wir im Glauben erkannt haben, dass es notwendig ist, dass es lebensnotwendig ist, das Reich Gottes hier auf Erden zu unterstützen? Weil es gut ist für uns selbst und für die Menschen um uns herum. Die Frage ist also, folgt unser Glaube den Werken? Oder, wie es eigentlich richtig ist, kommen unsere Werke aus dem Glauben heraus? Ich betone nochmals, das ist nicht einfach immer umzusetzen in unserem Leben, weil es unserem normalen Lebensgrundsätzen widerspricht. Aber es ist eine unheimliche Befreiung und es wird uns zu einem zufriedenen Leben führen, zu einem Leben in dieser Befreiung, wenn wir das Erlösungswerk von Jesus Christus an die erste Stelle setzen und danach leben, wenn wir es in uns immer im Auge oder besser gesagt immer in unserem Herzen haben. Vielleicht nichts Neues für uns, aber immer wieder wichtig, es uns bewusst zu machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns jetzt diese Gedanken der Predigt während eines Instrumentalstücks auf uns wirken.
Es ist noch einiges bekannt zu geben. Klaus, vielen Dank für deine Worte heute. Es ist wirklich in uns, ist immer dieses, ich muss, ich muss ja. Aber dieses Lernen dürfen, ich darf, ist es was Schönes. Die Einlagen der vergangenen Woche betrugen insgesamt 417,50 €. Der Hauptanteil war Spenden an Kerem Hayesot, also so richtig so heißt auf der €400. Aber Sie können das schriftlich hier mitnehmen, diese ausgewählt. Der Herr segne die Geber und die Verwendung der Gaben. Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für die Aktion 1+1 mit Arbeitslosen teilen bestimmt. Die Missionsgaben sind im August für die Christusträger. Der nächste Gottesdienst ist am kommenden Sonntag, den 19. August um 9.30 Uhr in Buxa mit Lektor Rechlau. So, das ist, was ich verkündigen soll, ist aus unserer Mitte noch was mitzuteilen, Klaus, bitte.
Ja, liebe Gemeinde, Urlaubszeit, Sommerzeit ist auch Lesezeit. Ich habe Ihnen deswegen eine feine Auswahl an Büchern mitgebracht, alle blitzblank sauber. Und wenn Sie davon Gebrauch machen möchten, sehr gerne. Für 1 Euro, habe ich gedacht, ist es gut bezahlt. Wenn Sie darauf jetzt finanziell nicht eingestellt sind, zwacken Sie bitte nichts von der Kollekte ab. Geben Sie mir das irgendwann das nächste Mal oder nehmen Sie das Buch als Geschenk mit. Sie spenden ja sowieso immer für die Kirche in Stand setzen und dafür ist das jetzt auch gedacht.
Vielleicht einmal an dieser Stelle. Schönen Dank, Klaus. Er fühlt sich ja vollkommen ein mit dem Bücherverkauf über Internet und geht. Und Discounter und so weiter. Das ist, genau, ich weiß, wir müssen nicht ganz angenehm, aber man darf es wirklich sagen, so uneigennützig. Und alles, was da reinkommt, fließt hier in die Kirche für die Sanierung.
Es liegt ja auch viel Segen drauf, es lohnt sich, ich stelle es immer wieder fest. Und zudem macht es außerdem Freude und dann passt es schon so.
Ich glaube auch nicht. Von dem, was du erzählt hast und sofort mitgeteilt hast, welche Motivation habe ich hier? Also, das ist aus dem Herzen. Also, danke dir. Dann noch ein Hinweis: Nach dem Segen bleiben Sie doch bitte noch sitzen. Unsere Frau Irene Pohl hat noch ein Stück vorbereitet. Vielen Dank. Das wollen wir dann mit Genuss auch mit in den Sonntag hineinnehmen. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade.
Amen.
Ja, ich bitte dich.
Ja, es kommt erst auf das Heil. Es ist das Heil und es kommen her.
Ach so, aus Liebe, Entschuldigung.
Genau, 342.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir danken dir für dein Wort. Auch dann, wenn es manchmal mahnend und aufrüttelnd ist, wenn es manches in Frage stellt, was wir anders sehen. Wir danken dir für dein Wort, aus dem wir die große Liebe heraushören, mit der du auf uns, auf deine Menschen schaust. Wir danken dir für das Wort, für das Evangelium von deinem Sohn Jesus Christus. Und hilf uns, barmherziger Gott, dass wir bei deinem Wort bleiben. Lass uns deine Gnade erkennen und in ihr bleiben. Ja, wir wollen Christus in uns wohnen lassen. Und wir bitten dich, dass du darin alles vertreibst, was stört. Unseren Hochmut, unseren Hang zur selbstverdienten Gerechtigkeit, unsere Lieblosigkeit, unseren Egoismus. Dass das geschieht, das erbitten wir für uns selbst, aber auch für unsere Kirche und unsere Gemeinde, für alle Menschen, die als Regierende und Leitende Verantwortung haben für andere. Wir bitten dich für alle Menschen, die benachteiligt sind. Lass sie doch deine Liebe spüren, damit sie über ihre Benachteiligung nicht verbittern. Erbarme dich über alle Kranken und Sterbenden. Sei bei allen Einsamen und Traurigen und entlaste alle die, die mit großen Sorgen beladen sind. Schenk ihnen Trost, Hoffnung und Zuversicht. Und mache uns dabei zu deinem aufmerksamen Werkzeug, indem wir deine Liebe diesen Menschen näher bringen. Guter Gott, hab Dank für deine Barmherzigkeit, mit der du uns begleitest. Hab Dank, dass du dich in deiner Liebe nicht von uns beirren lässt. Hab Dank, dass wir vor dir den Weg des Friedens sehen können und dass du uns auf allen Wegen des Friedens begleitest. Und führe uns auf diesem Wegen hin zu dir, zum ewigen Leben. Das erbitten wir. Amen.
Amen.
Wir beten gemeinsam, Vater
unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir bleiben zum Schlussvers nach Möglichkeit stehen und singen: Alles ist an Gottes Ziel. Vor uns liegende Woche in den Weg, auf den Weg unseres Lebens. Und dazu segne euch der Herr. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen.
Bitte nehmen Sie noch einmal Platz.
Thank you.